der Stoff, aus dem Könige sind. Wir sind Könige. Hey, du am Livestream, hast du gewusst? In den Augen Gottes bist du König. König und Priester im Reich Gottes. Wow. Und der Daniel hat ja letzten Sonntag schon begonnen, sein Kampf mit den Riesen, die Herausforderungen des Lebens. Heute wäre so dieser Gedankengang, seine Kämpfe mit den Menschen. Oh, ich dachte, der David hat nicht nur mit Menschen gekämpft, der hat Kämpfe mit sich selbst gehabt. Jede Menge. Der Stoff, aus dem Könige sind, das sind Menschen nach dem Herzen Gottes. Und ich habe jetzt eine kleine Preisfrage an uns. Vielleicht sind ein paar Leute da, die sich so ein bisschen in der Filmszene auskennen. Und ruft nicht rein, sondern wer zuerst die Hand hebt, ja, darf dann sagen, aus welchem Film das stammt. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Ich wusste es, dass er als erstes heben wird. Welcher Film ist das?
Spider-Man 1.
Spider-Man 1. Applaus für den Janis. Sehr, sehr gut. Ne? Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Das heißt, alles, was wir haben, hat ja auch einen Zweck. Alles, was wir sind, hat einen Zweck und wir sollen ja was damit machen. Nun, die Bibel erzählt in zwei prophetischen Büchern, eigentlich noch in vielen mehreren, aber speziell die Samuel-Bücher, der Prophet Samuel, einer der größten Propheten des Alten Testamentes, erzählt die Geschichte zweier Könige, die nicht unterschiedlicher hätten sein können. Da war einmal der König Saul, ein gewaltiger, ein großer, ein kräftiger Mann, ein König von Gott eingesetzt. Allerdings ist er dieser königlichen Verantwortung nicht wirklich gerecht geworden. Sein hauptsächliches Streben kam in einer besonderen Situation an die Oberfläche, als er dann zu dem Propheten Samuel sagte, ehre mich vor dem Volk. Das heißt, sein Streben war die Ehre, das Ansehen bei Menschen und das ist nicht der Stoff, aus dem Könige sind, wie Gott sich das vorstellt. Nun, das hatte Konsequenzen, das hatte Folgen. Es führte dazu, dass Gott Saul wieder entmachtete. Aber das Geheimnis war, er tat das nicht sofort. Saul regierte auch 40 Jahre. Und manchmal regieren auf dieser Welt komische Könige, komische Regenten. Und in diesem Zusammenhang dachte ich auch an einen anderen König, der hieß Manasse. Er hatte die längste Regierungszeit aller Könige von Israel und er war der absolut Gottloseste, der das Volk dazu verleitete, Gottes Gebote und Gesetze zu missachten, sie zu übertreten, sie von sich wegzutun. Und ausgerechnet diesen Mann ließ Gott 55 Jahre an der Spitze des Landes. Hätte ich nicht gemacht. Aber ich bin ja nicht Gott. Der hat offensichtlich einen anderen Überblick als ich. Nun, dann war da auch noch der David. Er sollte dem Saul als König nachfolgen. Aber nicht sofort, sondern er sollte ausgerechnet unter Saul, diesem König Saul, dienen. Zu wissen, ich bin der zukünftige König, und dann einem König, den Gott bereits verworfen hatte, zu dienen. Das ist ein echtes Geheimnis. Das ist der Stoff, aus dem Könige sind, die dienen können. Die nicht auf ihre Machtposition pochen. Dieser David, er war ein einfacher, mutiger, loyaler, zuverlässiger Hirte für die Schafe seines Vaters. Und er lernte sehr früh in der Einsamkeit auf den Weiden, wo die Schafe waren, wo er wochenlang vielleicht ganz alleine war, nur mit Schafen, ab und zu mal einen Löwe und einen Bär bezwingen, ja, war er alleine. Ja, was macht man, wenn man die ganze Zeit alleine ist? Also normalerweise ist so, man kommt echt eher auf dumme Gedanken, wenn man immer nur alleine ist. Ja? Er suchte in dieser Zeit die Nähe Gottes. Er schrieb viele Lieder, Lobpreislieder, die wir heute noch singen, die sich an die Psalmen anlesen, die heute noch gesungen werden. Das war die Quelle der Kraft seiner Verantwortung, in allen Bereichen und Lagen des Lebens gerecht zu werden. Er war ein Mann mit Gottesfurcht. Er war eine Person, der wusste und es verstand, sich von Gott komplett abhängig zu machen. Der Gott vertraute, der Gott gehorchte, der total aufrichtig war, der seine Sünden nicht versteckte. Das ist der Stoff, aus dem Könige sind. Er liebte Gott über alles. Und es heißt einmal im Psalm 119, dass er das Gesetz Gottes so sehr liebt. Das Gesetz. Ja, wir sind im neuen Bund, wo wir das Gesetz der Freiheit haben. Ja. Aber das waren die ganzen Gesetze von Mose, die da aufgeschrieben wurden. Und das heißt, er liebte dieses Gesetz so sehr, dass er sogar nachts aufstand, um Gott zu danken für sein Gesetz. Wow, der Stoff, aus dem Könige sind. Dieser David, er wirkte eher noch ein bisschen kindlich, so jungenhaft. Doch in ihm schlummerte eine große Kämpfernatur, eine Persönlichkeit mit außerordentlichen Führungsqualitäten, der 40 Jahre lang das Volk Israel führen sollte nach Saul. Ein Charakter nach dem Herzen Gottes. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 13, lesen wir zum Beispiel auch, was Gott denkt, was er denkt über Saul, was er denkt über David. Zunächst auch in Bezug auf Israel, Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 21 und 22, also halt eben heute ohne PowerPoint, geht das eben auch so. Da müsst ihr halt umso besser zuhören. Ist es da? Oh, wunderbar, vielen Dank. Dann verlangten sie, ja, wer ist sie? Das israelische Volk damals, verlangten sie einen König von Gott. Und Gott sagte, ihr braucht keinen König, ich bin euer König. Nein, wir wollen trotzdem einen König. Und Gott gibt ihnen diesen König. Und Gott gab ihnen den Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, für 40 Jahre. 40 Jahre durfte Saul im Amt sein. Ich habe mich an dieser Stelle gefragt, was ist eigentlich ein König? Ein König ist viel mehr als nur ein Würdenträger. Es ist viel mehr als nur so eine traditionelle Monarchie, wie man das in so manchen Ländern kennt. Aber eigentlich sind das Leute, die sonst nichts zu sagen haben. Die haben halt irgendwie Geld und einen schönen Palast oder sowas. Aber ansonsten haben die nicht wirklich so viel zu sagen. Das Königtum, das Gott eingesetzt hatte, und er macht Israel auch darauf verantwortlich, es ist eine absolute Machtposition gewesen. Gott setzte Könige ein, die Macht haben sollten. Und ihre ganz besondere Aufgabe, ihre Verantwortung lag darin, so zu regieren, die Macht so zu nutzen, dass Gottes Wille und Gottes Gesetze sich im Land etablieren sollten, dass die Menschen Gottes Gesetz kennen würden und dass sie danach leben sollten. Das war der Auftrag an Könige. Nicht nur Steuern eintreiben und einen schönen Palast haben, gute Klamotten haben, auf irgendeinem Thronsessel sitzen. Nein, sie sollten zuallererst dafür sorgen, dass die Menschen Gott folgen sollten. Das ist die Aufgabe von Königen, wie Gott sie sich vorstellt. Und damals gab Gott auch den Königen, den Priestern und den Propheten, er gab ihnen seinen Geist, damit sie dieser Aufgabe gerecht werden können. Mal so ganz nebenbei gesagt, das war damals keine demokratische Wahl. Wollte diesen oder wollte jenen, ja, und irgendwelche Plakate, wo dann die Leute sagen können, na, jetzt stimmen wir mal darüber ab, welcher König am meisten unsere Interessen vertritt. Das war was völlig anderes. Nein, der König, der wurde von Gott selbst emporgehoben, von Gott erwählt, von Gott ernannt, ernannt durch den Schöpfer offenbar gemacht, durch die Propheten. Der Prophet Samuel, der wurde von Gott in das Haus von Isai geschickt und sollte dort den nächsten König mit Öl salben. Das Salben mit Öl war so eine Zeremonie der Bevollmächtigung. Und das geschah damals eben bei diesem jungen Mann. Und dann gingen vor die großen Brüder vorbei. So stolzierten sie an dem Samuel vorbei. Hoffentlich bin ich es. Die haben schon geträumt von der Macht, von dem Palast. Aber Gott sagte, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. David war noch nicht mal da und vielleicht kam er ganz schüchtern da rein. Was will jetzt dieser große Prophet von mir? Und Gott sagt, dieser ist's. Ihn salbe mit Öl, er soll der nächste König werden. Ein Mensch, den keiner auf dem Zettel hatte. Halten wir fest, Gott ist es, der Könige einsetzt. Er ist es, der Menschen ein Mandat zur Macht gibt und damit auch Verantwortung verleiht. Und ich glaube fest daran, dass sich das bis heute nicht geändert hat. Auch wenn wir heute auf dieser Welt die unterschiedlichsten politischen Systeme haben, letztlich ist es Gott, der entscheidet, wer wann welche Macht hat. Und er setzt sie auch ab. Er entzieht auch den Menschen wieder ihre Machtposition. Jede Regierungsmacht, egal in welcher Form, egal in welchem Land, egal in welcher Kultur, in welcher Epoche der Weltgeschichte, jede Regierungsmacht hat ihre Zeit. Die Zeit, die Gott ihnen einräumt. Ja, und manchmal sind die Schlimmsten für die längste Zeit dran. Siehe Manasse, oder es gibt ja auch diverse Länder, wo Machthaber über Jahrzehnte dran sind und ihre Bevölkerung drangsalieren, statt sie zu Gott zu führen. Sie werden alle eines Tages, ob sie das nun wissen oder nicht, ob sie es glauben oder nicht, völlig irrelevant, sie werden eines Tages vor Gott, dem Richter, stehen und sich verantworten für das, was sie getan haben und für das, was sie nicht getan haben und hätten tun sollen. Im nächsten Satz lesen wir dann, wie Gott den David sieht und was er über ihn denkt. Er stellt ihm ein Zeugnis aus, ein Arbeitszeugnis könnte man auch sagen. Nachdem er ihn verworfen hatte, also den Saul, erhob er David zu ihrem König. Also Gott erhob David zu ihrem König, nicht irgendwer. Von dem er bezeugte, Gott bezeugt von David. Ich habe David, den Sohn Isai, als einen Mann nach meinem Herzen gefunden, der alles, was ich will, vollbringen wird. Das ist ein Mensch, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ihr lieben Leute, wenn es irgendetwas Erstrebenswertes in unserem Leben gibt, auf dieser Welt gibt, und wir streben ja nach so vielen Dingen in dieser Welt, aber wenn es irgendetwas gibt, das wirklich erstrebenswert ist, dann das, eine Frau oder ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein, danach zu streben, das als oberste Priorität in seinem Leben zu betrachten. Das wird daran sichtbar, dass ein solcher Mensch das vollbringt, was Gott will. Und dafür kämpft, dass das, was Gott will, geschieht. Und das kann jeder tun. Ich sage immer, wo immer ich irgendwo mit Menschen zusammen bin, nehmt Einfluss. Sei nicht ein, wie sagt man, Thermometer, das nur die Temperatur misst. Sei ein Thermostat, nimm Einfluss, rede positiv, denke positiv, handle positiv, gib ein Beispiel, gib ein Vorbild, nimm Einfluss durch die Kraft des Heiligen Geistes, die in dir wohnt. Wir sind Könige und Priester von Jesus Christus, dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige. Und wir sind von ihm gesetzt, in dieser Welt Einfluss zu nehmen. Das ist der Stoff, aus dem Könige sind. Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes, die seinen Willen tun und anderen dabei helfen, dass sie es auch können. Das war das Streben Davids, das den Willen Gottes zu tun, nach dem Willen Gottes, ja überhaupt erst mal zu fragen. Manche kommen ja noch nicht mal auf die Idee, man könnte ja mal fragen, was Gott will. Ja? Und dann dafür zu kämpfen, dass dieser Wille Gottes sich überall etabliert. Darin machte David einen entscheidenden Unterschied in seiner Generation. Und dennoch musste David ja viele Kämpfe ausfechten. Und wie ich schon erwähnt habe, eigentlich waren die Feinde nicht nur irgendwelche Menschen, dass er da mit dem Saul zu tun hatte und mit allen möglichen Leuten, wo ihm schwer war. Auch sein eigener Sohn Absalom machte ihm das Leben schwer. Aber die eigentlichen Kämpfe hatte David mit seinem eigenen Herzen. Da war dieses verleitet zu werden vor zu unmoralischem Verhalten, sich die Frau eines anderen Mannes zu nehmen. Die Begierde hat ihn getrieben. Er hat aufgehört, das zu tun, was Gott von ihm wollte. Er hat sich in seinen Palast zurückgezogen und ging da, was weiß ich wo, spazieren und war nicht mehr in dem, was Gott von ihm wollte. Und dann wandelte da diese schöne Frau Bathseba, badete im Freien. Also was für eine Frechheit, ja? Wie kann man sowas machen, ja? Und es verleitete ihn. Es verleitete ihn, etwas zu tun. Und er sorgte dafür, dass ihr Mann umgebracht wurde, ja? Und plötzlich wollte er sich ahlen in seiner Macht und schickte seine Leute aus. Zählt mal meine wehrfähigen Männer. Ich will wissen, was für eine tolle und großartige Armee. Ich habe was immer. Seine Motive waren offensichtlich wahnsinnig gut. Er hatte einen Kampf mit den Abgründen seines eigenen Herzens. Ich denke immer an das, was der Daniel so gerne auch immer wieder sagt. Unter Druck kommt raus, was wirklich drin ist. Ja. Da zeigt sich das in unserem Leben. Und wisst ihr, ich muss schon auch zugeben, ich bin manchmal auch über mich selbst erschrocken. Was da manchmal so rauskommt, ja, jetzt gerade in der aktuellen Situation, so nach dem Motto, Herr, lass Feuer auf sie fallen. Ja, ich bin manchmal so richtig wütend auch über all das. Ja. Aber dann sagt Jesus auch, hey, habe ich euch nicht gezeigt, wes Geistes Kinder ihr sein sollt? Segnet die euch fluchen. Bittet für sie. Sie brauchen unser Gebet. Sie brauchen dein Gebet. Und nicht deinen Hass oder deinen Groll oder deine Bitterkeit. Das muss ich immer wieder lernen. Ich muss ehrlich zugeben, es fällt mir manchmal richtig schwer. Ich kann mir vorstellen, dass ich damit auch nicht alleine bin. Wie wird man ein Mensch nach dem Herzen Gottes? Das ist doch die entscheidende Frage, die sich uns heute stellt. Ich glaube, dass dies ein lebenslanger Prozess ist. Da gibt es nicht irgendwo so einen Schalter, da drückt man mal eben auf den Knopf drauf. Ach, plötzlich bist du ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Nein, es braucht einen Prozess. Die Bibel nennt das im Neuen Testament Heiligung. Das heißt, es ist ein Prozess, in dem unser Charakter geformt wird, wo unsere Motive geformt wird, wie wir unterwegs sind, wo unser Glaube getestet wird, wo getestet wird, ob wir wirklich Gott gehorchen. Und das ist ein Prozess. Ja, kennt ihr das auch? Ne? Ich habe das einmal erlebt, wo wir auch eine Fastenzeit hatten und ich sage, Herr, ich will tun, was du möchtest, bin ich morgens aufgestanden im Gebet und plötzlich spürte ich, wie der Heilige Geist zu mir sprach, faste für deine Schwester. Und ich dachte, nee, das kannst du jetzt nicht im Ernst meinen, oder? Ja? Fasten ist gar nicht meins. Ja? Das sollen andere machen, die das besser können als ich. Ja? Ja, dann war der Eifer, Gott zu gehorchen, plötzlich so ein bisschen weggeweht. Ja? Aber das dürfen wir lernen. Wir dürfen lernen, Gott zu gehorchen, unseren Charakter formen zu lassen. Und alles beginnt mit deinem Gebet. Deinem Gebet, das du selber sprechen kannst. Und wir lesen zum Beispiel in Johannes Kapitel 1, Vers 12, allen aber, die ihn, Jesus, aufnahmen. Das tut man mit Worten. Jesus, ich nehme dich auf, komm in mein Leben, fang an, in mir drinnen zu wohnen. Ich will dein Kind sein, ich will dein Königskind sein, ich will dein Priester sein in dieser Welt, ich will, dass du in mir lebst und mich durch mein Leben führst. Was passiert mit diesen Leuten, die Jesus aufnehmen? Denen gab er Macht. Wow. Exousia, von außen gegebene, von Gott verliehene Macht. Ein von Gott verliehenes Recht, ein von Gott verliehenes Erbe, Anrecht, das dir dann in diesem Moment tatsächlich zusteht, nämlich Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Kinder Gottes, Könige und Priester Gottes zu sein. Es beginnt mit diesem Gebet. Und das Leben eines Menschen wird in der Bibel auch mit einem Haus verglichen. Und Jesus sagt, und das sagt er heute hier zu Menschen, die hier bei uns sitzen, siehe, mach die Augen auf, ich stehe vor der Tür deines Herzens. Und ich klopfe an. Und wer mir auftut, ja, das Auftun, Aufnehmen, Türe öffnen, wer mir auftut, bei dem werde ich einkehren. Das ist ein nettes bayerisches Wort. Wir kehren ja gern ein in den Biergarten, ja, aber den verlässt man dann auch wieder. Jesus will nicht nur einkehren, eben mal bei dir zu Hause ein Bier trinken, sondern er will in dir wohnen, er will in dir leben. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und da ist es, bei dem werde ich einkehren, das Mahl mit ihm halten, ein Symbol für tiefste innige Gemeinschaft. Das war das Zentrum der Gemeinschaft der Menschen, zusammenkommen in Häusern, miteinander essen, miteinander zusammen sein, Familienleben gestalten. Das ist es, was Gott will und er will bei uns sein. Und im besten Fall, das weiß ich noch aus meiner Kindheit, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Das Gästezimmer, das kriegt er gerade noch so. Aber das ist auch schon genug. Sei unser Gast und segnen darfst du uns auch noch. Aber dann darfst du auch wieder gehen. Und dann muss ich gucken, dass ich hier mein eigenes Teil mache. Was verbinden wir denn so mit diesem Begriff Wohnen? Da, wo ich wohne, und Gott will wohnen im Lobpreis seines Volkes, Gott will wohnen in deinem Herzen. Da, wo ich wohne, das ist für mich ein Rückzugsort. Das ist ein Ort, wo ich mich wegnehmen kann von dem Trubel dieser Welt, wo ich ankomme, wo ich Heimat erlebe, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich mich wohlfühle und wo ich auch die Autorität habe. Über jedes einzelne Zimmer in diesem Haus habe ich Autorität. Ich gestalte alles so, wie ich es gerne möchte, beziehungsweise wie wir es gerne möchten. Also wenn man alleine ist, wie ich, wenn man verheiratet ist, gestaltet man zusammen. Zugegebenermaßen haben die Frauen in der Regel den besseren Geschmack, was Gestaltung betrifft. Und da kann ich mich auch sicher fühlen, ich kann nachts die Türe abschließen. Ich kann sagen, ich kann bestimmen, wer hier rein darf und wer hier nicht rein darf. Das ist so dieses Verfügungsrecht, das man über ein Haus hat. Ich bestimme da die Regeln, ich gestalte, wie es mir gefällt. Ich kann auch Sachen einfach rausschmeißen, von denen ich sage, die passen nicht mehr. Oder sie sind hässlich oder alt oder irgendetwas. Raus damit. Wenn es mir nicht gefällt, Verfügungsrecht. Nun stell dir vor, du ziehst in ein neues Haus ein. Kommst in ein Haus, ist komplett leer. Die Wohnung ist leer, schöne große Räume. Und du läufst da rein und du siehst vor deinem inneren Auge, welche Farben du wählen wirst. Welche Vorhänge an den Fenstern sein werden. Welchen Stil von Möbeln, welche Bilder an den Wänden hängen sollen, was in den Regalen an irgendwelchen schönen dekorativen Elementen stehen sollen, Kerzen und dies und jenes. Man hat dann so seine Vorstellungen für über jedes Zimmer, wie es da drinnen am besten aussehen sollte. Gästezimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Arbeitszimmer, Kinderzimmer. Es gibt eine Fülle von Zimmern und jedes bekommt seinen ureigenen Stil. Und wir haben die Autorität, es zu gestalten, wie es uns gefällt. Lass Jesus nicht nur im Gästezimmer deines Herzens verweilen. Und ansonsten hat er nichts zu melden. Lass ihn in alle Zimmer deines Herzens eintreten. Oh, ich muss gucken, dass ich hier zum Ende komme. Er möchte gestalten. Er möchte da Möbel reintun. Göttliche Möbel. Frucht des Geistes. Gaben des Geistes. Liebe, Frieden, Freude, Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit, Sauberkeit, Klarheit, Reinheit. All diese wunderbaren Dinge. Demut und Freundlichkeit und Sanftmut und Barmherzigkeit. All diese wunderbaren Dinge will Jesus in den Zimmern deines Herzens verteilen. Und sie sollen aus deinem Leben rauskommen, weil du ein König und ein Priester bist. Und wir lesen davon im 1. Korintherbrief. Kannst du es einfach mal, das blende ich jetzt selber aus hier. Dann lese ich jetzt nur so vor. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wow, was für ein Geheimnis. Aber dann kommt eine Warnung, wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Eine eindringliche Warnung, denn Gottes Tempel seid ihr. und er ist heilig. Und dann in 1. Korinther Kapitel 6, meidet die Unzucht. Also sexuelles Fehlverhalten ist hier gemeint. Jede Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib und damit gegen den Tempel des lebendigen Gottes. Und dann fragt er, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst. So konträr zu unserem gesellschaftlichen Denken, wo wir so unterwegs sind, dass wir sagen, ich bin mein eigener Herr. Ich bestimme über mich selbst. Ich bestimme über meine Zeit. Ich bestimme über dies und über jenes. Ich bestimme, ich. Ich gehöre mir nicht selbst. Ich habe eigentlich überhaupt gar nichts zu sagen. Jesus hat das Sagen. Der König, der über alle Könige ist, der, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, der über allem regiert, er hat das Sagen. Und wenn ich Jesus in mein Leben aufnehme, übertrage ich ihm das volle Verfügungsrecht über meine Zeit, über mein Geld, über meinen Körper, über meine Kräfte, über meine Gaben, über alles, was mein Leben und mein Sein ausmacht. Darfst gerne kommen, Daniel, ja? Und dass das möglich wird, dafür kam Jesus, der König aller Könige, der Herr über alle Herren, verließ die Herrlichkeit des Himmels, ließ alles los, demütigte sich, kam auf diese Erde, und ging einen qualvollen Weg bis an ein Kreuz, wo sein Blut aus ihm herausfloss auf diese Erde. Und das tat er, um jedem einzelnen Menschen auf diesem Planeten diese Möglichkeit zu geben, ein Kind Gottes zu werden. Ein neues, ewiges, bleibendes Leben zu haben. Und Jesus Christus ruft heute jedem Menschen zu, tut Buße, kehrt um von euren Sünden, von jeder Gottlosigkeit, von jedem verderblichen Lebenswandel, kehrt um von euren eigenen egoistischen Wegen und Wünschen und Bestrebungen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Glaubt an die Gnade Gottes, glaubt an die Vergebung der Sünden, glaubt an das ewige Leben, glaubt daran, dass Gott euch liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Oh, ich wünschte, unser Livestream könnte jetzt in der ganzen Welt zu sehen und zu hören sein, dass alle Menschen hören, dass Gott sie liebt. Das ist es, worum sich alles dreht. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen. Und ich möchte zwei Fragen stellen. Eine erste Frage an alle, die schon lange Jesus nachfolgen. Wer oder was sitzt in deinem Herzen? Mir fiel in diesem Zusammenhang dieses Kindergebet ein. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein? Wer oder was sitzt in deinem Herzen? Lass uns einen Moment unsere Augen schließen.